Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sind wir wieder im Wald unterwegs und machen einen schönen, gemütlichen Spaziergang zusammen. Als ich gerade aus dem Türchen gekommen bin, bin ich als erstes über Haareis gestolpert. Ja, was ist Haareis? So ganz genau weiß man noch nicht, wie das entsteht, aber die wahrscheinlichste Theorie ist, dass es der gefrorene Atem von Pilzen ist. Gefrorene Atem von Pilzen, die da in dem Holz sitzen und das so ganz langsam mümmeln und dabei natürlich auch atmen. Und dieser Atem wird durch die Holzporen nach außen gedrückt und im Atem ist Wasserdampf, genauso wie bei uns auch. Und der friert dann zu so Fäden. Und deswegen sieht man das Haareis auch nur an Tagen, wo es tagsüber über Null ist und nachts unter Null, sodass das Holz nicht durchfriert, weil dann, Frosch im Hals, wenn das Holz durchfriert, dann würde der Pilz aufhören zu arbeiten und dann gibt es natürlich auch keinen Wasserdampf, der austreten kann. Und deswegen muss es innen über Null sein, außen unter Null und dann bildet sich dieses Haareis. Das sieht von Weitem ja fast aus wie ein weggeworfenes Papiertaschentuch oder so. Und wenn man genau hinguckt, dann sind das so, ja, 2-3 Zentimeter lange Eisfäden. Und Gegenprobe, ihr nehmt es in die Hand und es schmilzt zu Wasser. Also das sieht man jetzt im Winter relativ häufig, natürlich logischerweise eher morgens, ne? Also abends dann nicht mehr. Ich guck mal gerade da hinten. Da sehen gerade zwei Bäume sehr braun aus. Also unten am Stamm. Tatsache, da haben sich Tiere dran gescheuert. Das sind also zwei Buchen. Und unten haben die ja so ein bisschen Dreck dran geschmiert. Ja, also das sind Wildschweine gewesen. Ist ja auch interessant. Und hinter mir meldet sich eine Dohle. Also heute haben wir wirklich hier direkt am Anfang schon einiges zu bieten. Dohlen sind Höhlenbrüter und brüten gerne in dicken, alten, hohlen Laubbäumen. Also eigentlich ein typischer Buchenurwaldvogel, so könnte man auch sagen. Ja, ich wollte heute eigentlich auf was ganz anderes raus. Nicht auf Wildschwein, Scheuerspuren und Dohlen und Haareis, sondern auf die Frage, was machen die Bäume jetzt eigentlich im Winter, während des Winterschlafs, in Bezug auf die Kälte? Und bevor wir das machen, gerade noch ein anderer Einschub. Dieser gesamte Wald, in dem ich jetzt bin, es ist ja wirklich ordentlich frostig, der schläft ja jetzt und im Schlaf atmen die Bäume nur CO2 aus, kein Sauerstoff. Und weil die allermeisten Wälder der Erde auf der Nordhalbkugel stehen und die ja jetzt alle synchron in den Schlaf gefallen sind, zackt die CO2-Kurve, diese Fieberkurve des Planeten, leicht nach oben. Also wenn du diese CO2-Kurve, wie heißt die, Kieler-Kurve oder so, wenn du dich anschaut, wie das immer weiter steigt in den letzten Jahrzehnten, das CO2 in der Atmosphäre, dann sieht man, dass diese Kurve ganz viele kleine Zacken aufweist. Und zwar pro Jahr einmal rauf und einmal runter. Und das ist genau die Kurve Sommerhalbjahr, Winterhalbjahr. Im Sommerhalbjahr wird CO2 aufgenommen, Sauerstoff abgegeben. Dann sinkt der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre global ein ganz klein bisschen und im Winter steigt es wieder, wenn die Bäume schlafen. Warum steigt er dann? Nicht, weil sie keinen Sauerstoff ausatmen und kein CO2 verbrauchen sozusagen, sondern weil sie sogar CO2 ausatmen. Denn sie sind ja nicht tot, sie schlafen ja nur. Und unterirdisch, die Wurzeln zum Beispiel, die wachsen weiter. Und der Baum lebt ja, der schläft nur. Wenn wir schlafen, sind wir auch nicht tot. Und das verbraucht dann die Zuckerreserven, die der Baum über den Sommer gebildet hat. Naja, und das ist wie bei uns auch. Ne? Wir atmen ja auch CO2 und Wasserdampf aus und das machen die Bäume auch. Und dadurch zackt diese Kurve global ein bisschen nach oben. Also in Summe steigt die natürlich über die Jahrzehnte, keine Frage. Aber innerhalb des Jahres zackt die eben immer rauf und runter durch wache oder schlafende Bäume auf der Nordhalbkugel. Finde ich ganz süß. Die Frage ist ja, wie kommen die Bäume durch den Winter? Also mit Laubabwurf und diese ganzen Geschichten, das haben wir ja schon erzählt. Aber die Frage ist, warum erfrieren die nicht? Warum platzen die nicht? Wie machen die das? Bäume ziehen schon im Spätsommer so langsam das meiste Wasser aus dem Stamm raus. Und also das merkt man wirklich auch an der Rinde. Die ist im Frühling, ne, wenn die Bäume voll produzieren, ist das richtig saftig. Also das kann man an Bäumen, die dann durch, sagen wir mal, einen Gewittersturm mal umfallen, mal austesten. Da ist sie richtig feucht. Und zum Sommer hin, so ab Juli schon, nimmt der Baum schon so langsam wieder ein bisschen Wasser aus dem Stamm. Und zum Herbst dann nochmal jede Menge, sodass dass da nicht so viel Wasser drin ist, dass der Baum nicht platzt, wenn es friert. Also es kann tatsächlich passieren. Ne? Also bei Eichen zum Beispiel ist das bekannt, Frostsprengung. Also wenn die Faser dann nicht ganz gleichmäßig verläuft und die Spannung sich nicht wirklich gut verteilen kann im Stamm, wenn der friert, dann kann es, das kann zum Beispiel durch eine alte Verletzung sein, dann kann es in sehr kalten Nächten dazu kommen, dass ein Baum gewehrschussartig aufplatzt. Aber das kommt selten vor. Also normalerweise ist es so, dass ein ganzer Teil des Wassers abgezogen wird. Ein Teil bleibt allerdings drin. Also das sieht man, könnt ihr mal schauen, wenn irgendwo Holzeinschlag ist und das Holz ist aufgestapelt in einer langen Frostperiode, sodass der durchgehend gefroren war, der Stamm, dann sieht man in den äußeren Jahresringen, da wo der Wassertransport des Baums stattfindet, da sieht man, das ist wie so eine glatt gefrorene Schicht. Also es ist wirklich so, dass Bäume dann auch frieren können. Das innere Holz, das ist stillgelegt, da ist fast kein Wasser drin. Da sieht man eben kein gefrorenes Wasser, aber in diesen äußeren Jahresringen, den Wasserleitungen des Baumes, den Adern des Baumes, die frieren. Ne? Also alles Wasser kriegt der Baum nicht raus. Und was man festgestellt hat, dass so ab minus 5 Grad Bäume dünner werden. Ja, die nehmen dann aber nicht ab, sondern die ziehen dann offensichtlich nochmal aktiv Wasser rein, ne, aus den äußeren Schichten, weil die merken, oh, verdammte Hacke, es wird eben noch kälter, das könnte riskant werden, damit eben nicht so viel erfriert. Und das ist im Umfang gar nicht so wenig, also ich glaube so knapp einen Zentimeter im Umfang kann das sein, dass die dann schrumpfen. Ja, also wenn man das messen würde, Durchmesser ist dann im Millimeterbereich, aber so, dass ihr das theoretisch auch selber messen könntet, dass eure Bäume in der Stadt oder im Garten bei unter minus 5 Grad ein bisschen dünner werden, weil die einfach sicherheitshalber Wasser noch mal weiter nach innen verlagern und abziehen. Ja, was Bäume allerdings gar nicht gut vertragen, das ist, wenn die Temperaturen im Winter schwanken. Ganz besonders zum Frühjahr hin ist das für Bäume gefährlich. Also so ein ständiges Hin und Her, das vertragen die nicht gut. Wir haben das mal, wenn mir mal jemand erzählt, so um Calgary in diesen Prärien in den USA, also östlich der Rocky Mountains, da gibt es im Winter Fallwinde. Ich glaube Chinook oder so heißen die. Und da kann es plus 20 Grad werden. Also von minus 20 auf plus 20 Grad, ganz irre Temperatursprünge. Und dass es deswegen dort praktisch keinen Wald gibt. Das halten Bäume nicht aus. Also diese so krasse Temperatursprünge haben wir jetzt im Winter natürlich bei uns nicht. Aber naja, springt schon ganz gut hin und her. Und das stresst Bäume. Also das stresst Bäume. Also Nadelbäume, die sind eigentlich noch schlechter dran. Unsere Laubbäume, die kennen das ja. Das ist ja hier keine, wir sind hier nicht in Sibirien oder so, wo wir wirklich monatelang Frost haben. Also dass es immer mal wieder auch im Winter über Null ist, das kennen unsere Bäume. Und unsere, sagen wir mal, wie bei den Buchen ist es ja gut belegt, dass sie besonders misstrauisch sind und im Zweifelsfall lieber noch länger warten im Frühjahr, bevor sie jetzt richtig aktiv werden. Bei den Nadelbäumen ist das anders. Das sind ja eigentlich arktische Bäume, also bis auf wenige Ausnahmen wie Eibe oder Weißtanne. Aber die meisten Nadelbäume wie Fichte, Kiefer, Lärche und so weiter, das sind arktische Baumarten, nordische Baumarten. Und die sind immer auf Standby, weil sie halt normalerweise nur kurze Sommer kennen und sofort loslegen müssen, wenn es warm wird. Wenn man schon nur so eine ganz kurze Zeit hat, um Zucker zu bilden und dann noch vielleicht alle paar Jahre mal Nachwuchs haben möchte, dann muss man jeden warmen Tag nutzen. Und normalerweise sind die Winter eben im hohen Norden wirklich durchgehend kalt. Ne? Und die Bäume, die haben es im Winter etwas schwerer. Also zum Ersten haben sie kleine, dicke Blätter, auch Nadeln genannt, bei den Nadelbäumen. Ja, man vergisst ja immer, das sind Blätter. Das ist ja eine menschliche Bezeichnung zu sagen, ja, wir nennen die Nadeln. Hier sagen wir nicht Blätter, hier sagen wir Nadeln. Nein, das sind ganz dünne Blätter mit einer dicken Wachsschicht, mit ordentlich Frostschutz drin, weil die ja mit Ausnahme der Lärche am Baum bleiben sollen. Ja, da muss man richtig was investieren. Das ist das Zeug, was in den Kerzen so schön pufft, wenn man das, was ihr ja nicht machen sollt, mal so eine Nadel da reinhält. Und dann verbrennt der Frostschutz da drin. Ne? Und ja, das kostet alles richtig Energie. Das lässt man sich das aber kosten. So, jetzt kommen warme Perioden. Und dann kann es sein, dass die Nadeln vertrocknen. Die Theorien, es ist nicht endgültig geklärt, warum das passiert, weil ist ja auch so im Winter, dass mal, wenn die Nadeln in der Sonne sind, dass die Temperaturen in der Sonne mal auf über Null steigen können. Und der Baum fängt ja nicht einfach an, Wasser zu pumpen. Macht er nicht, weil die Wurzeln machen erstmal Winterschlaf. Also die Wurzeln unten im Boden, die bestimmen, was oberirdisch passiert. Und in der forstwissenschaftlichen Forschung trennt man das interessanterweise immer. Also wenn man sagt, oberirdisch, da fängt der Baum schon mit Photosynthese an, der fängt schon an zu pumpen, bla bla bla. Und der Boden ist noch gefroren. Die Wurzeln machen einfach noch einen auf Winter. Und oben der Teil würde unabhängig anfangen zu produzieren. Das ist eine Theorie. Ich halte die für merkwürdig, weil ihr vielleicht aus anderen Podcast-Folgen noch kennt oder wisst, dass die Wurzeln das Baumhirn sind und dass die steuern, wann Photosynthese gemacht wird oder nicht. Das ist tatsächlich nachgewiesen. Das ist also Fakt. Also diese Geschichte, dass der Baum oberirdisch im Winter selbstständig anfängt, Photosynthese zu betreiben, das ist eine Theorie. Fakt ist, das kann man nachweisen, dass die Wurzeln bestimmen, wann es oben losgeht. Die senden dann Hormone aus, dass die Münder aufgehen, diese Spaltöffnungen. Und erst dann kann der Baum ja Photosynthese machen, weil dazu muss er ja atmen. Also Luft rein mit CO2 und anschließend Sauerstoff ausatmen, nächstes CO2 rein und so weiter und so fort. Und wenn diese Münder zu sind, und das sind sie, wenn man Pause macht, dann kann da keine Photosynthese losgehen. Also der Start da oben kann eigentlich nur aus den Wurzeln kommen. Und wenn der Boden gefroren ist und die Wurzeln wären mitgefroren, auch das halte ich für ein Gerücht, weil Waldboden friert gar nicht so tief, dass die Wurzeln mit einfrieren. Aber dann, wenn die Wurzeln gefroren sind, dann könnten sie ja gar kein Signal abgeben. Also ist diese Theorie, dass Bäume, wenn der Boden gefroren ist, oberirdisch selbstständig anfangen, alles aufzumachen und kein Wasser kommt nach, weil ja noch der Boden gefroren ist und deswegen würden Bäume vertrocknen. Also diese Theorie finde ich merkwürdig. Und wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, das klingt alles so verwirrend. Genau, für mich auch. Also, wir bleiben einfach mal bei den Fakten. Der Baum schläft. Der Baum weiß aber, wann es Winter ist und wann es Sommer ist und gibt dann entsprechende Signale mit seinem Wurzelhirn, was oben zu passieren hat. Trotzdem können oberirdische Ereignisse die oberirdischen Teile beschädigen, ist ja klar. Ne? Also sagen wir so, wir steuern mit unseren Fingern unsere Hände, mit unserem Gehirn unsere Hände und trotzdem können die Hände erfrieren, wenn es draußen kalt ist. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun und sowas kann natürlich im Winter passieren, dass Bäume durch das Hin und Her immer wieder auftauen,
frieren, auftauen, frieren und gleichzeitig Wasser von innen nach außen lagern und wieder zurück und hin und her. Und dass sie darüber tatsächlich schwere Schäden bekommen können, wenn das Spielchen zu oft oder zu heftig betrieben wird. Sowas, das gibt es tatsächlich. Und das kann Nadelbäume natürlich stärker treffen als Laubbäume, weil Laubbäume verlagern nur Wasser im Stamm hin und her und die Nadelbäume, denen tauen ja ständig die Blätter wieder auf und frieren wieder ein. Ne? Also, dass das irgendwann mal Schäden verursachen kann, das halte ich tatsächlich für möglich. Oder, ganz anderes Beispiel, warum gerade im Frühjahr Nadelbäume erfrieren, die haben ja ihre Blätter dran, sind fern ihrer Heimat, ne, fern der Arktis, hier in Gefilden, wo es im März zum Beispiel schon mal richtig nett werden kann, dann fangen Nadelbäume tatsächlich schon mit Photosynthese an. Unsere Laubbäume haben ja noch gar keine Blätter, die können es noch nicht. Die warten bis April, manchmal sogar Mai. Und die Nadelbäume, die pumpen dann tatsächlich schon Wasser hoch und starten. Und wenn dann nochmal ein starker Frost kommt, ja, dann erfrieren die. Und solche starken Fröste, die kommen vor allem durch Bodenfrost und treffen dann die frisch gepflanzten Nadelbäume, wie zum Beispiel Douglasien. Und die erfrieren dann. Dieses Hin und Her, das kann man übrigens in natürlichen Nadelwäldern, gerade so wie in Kanada, nördliche USA oder auch Sibirien und so weiter sehen. Das nennt sich, ich glaube, Red Belts oder so, also rote oder Red Zones, rote Zonen, rote Gürtel. Weil dieses, also je höher man kommt, desto eher ist ja Dauerfrost. Aber in diesem Übergangsbereich zum Tal, wo es tagsüber dann über Null ist, nachts unter Null, wenn das zu heftig wird, diese Schwankung, dann werden die Nadeln von Nadelbäumen rot. Und zwar genau in dieser Höhenzone, wo das, dieses Hin- und Herspiel besonders heftig ist. Und das kann man dann von Weitem sehen in den Bergen, dass diese Berge wie so einen roten Gürtel haben von Nadelbäumen, die in dieser Zone stehen und die quasi eins auf die Finger bzw. eins auf die Nadeln bekommen haben. Ja, also Bäume haben es im Winter nicht leicht. Nadelbäume hier in unserem Breiten haben es eben ganz besonders schwer. Wie sieht es denn mit den Tieren aus? Ne, also Bäume, gut, heimische, kommen eben mit dem Klima, was wir haben, allerbestens zurecht. Da passiert gar nichts. Jetzt schauen wir uns mal die Tiere an. Ich finde, am schwersten haben es Tiere, die einen echten Winterschlaf machen, so wie Fledermäuse oder so. Weil die sind super klein, die haben logischerweise im Vergleich zur Körpergröße eine riesige Oberfläche. Also pro Gramm Gewicht hat eine Fledermaus eine viel größere Hautoberfläche als wir Menschen. Und deswegen ist es eigentlich, je kälter es wird, desto größer werden die Tiere. Also wenn man weiter in den Norden geht, ich sag mal, Eisbären sind die größten Bären überhaupt. Die müssen ein großes Körpergewicht haben, sodass sie im Vergleich pro Gramm Körpergewicht eben eine sehr kleine Hautoberfläche haben. Also nordische Tiere sind eigentlich immer größer als Tiere weiter im Süden. Jetzt haben wir hier bei uns aber immer noch kalte Winter und so eine kleine Fledermaus ist eigentlich eben ganz ungünstig aufgestellt als gleich warmes Tier, die ständig die gleiche Körpertemperatur brauchen. Das geht im Winter nicht, da findet man nichts zu fressen. Also geht man in den Winterschlaf und nur weil man schläft, wird es ja nicht besser. Also wird die Körpertemperatur abgesenkt bis kurz über Null. Der Herzschlag ganz stark verlangsamt und gleichzeitig im Körper immer noch ein bisschen Fett verbrannt, sodass die Körpertemperatur eben leicht über Null bleibt. Wenn die Körpertemperatur weiterfallen sollte, dann wachen Tiere auf, um sich durch Zittern oder so wieder warm zu machen. Aber dafür verbrauchen sie natürlich noch viel mehr Energie. Und deswegen ist klar, dass viele solche kleine Tiere den Winter nicht gut überleben. Also so ein Klassiker ist die Haselmaus. Ist ja ein Bilch, ist keine Maus. Die sehen auch ganz süß aus. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. So, ja, fast gelblich-braun. Behaarter Schwanz. Also wirklich wie eine kleine Maus. Kugeln sich in ihren kleinen Nestchen zusammen und von denen überleben trotz Temperaturabsenkung, Herzschlagreduzierung auf wenige Schläge pro Minute, überleben die wenigsten Tiere den Winter. Also die Strategie ist hochriskant, funktioniert leider auch oft nicht. Und das kann man eben nur durch eine entsprechende Geburtenrate wieder ausgleichen. Also wenn ich ein Tier wäre, muss ich sagen, bitte keins, was echten Winterschlaf macht. Auch Igel, ne? Für Igel gilt ja dasselbe. Also hochriskant. Und da zählt wirklich jedes Milligramm Fett, was man sich bis zum Herbst hat anfressen können. Ja, einfache Hamstertiere wie das Eichhörnchen oder und ja, nehmen wir das mal als Beispiel, die so eine Winterruhe machen. Das heißt, die schlafen mal tagelang und dann, aber das ist dann, da senkt sich die Temperatur eben nicht so ab. Dann kommen sie wieder raus und suchen ihre Vorräte zusammen. Also die schlafen ziemlich viel und reduzieren dadurch ihren Nahrungsbedarf. Aber das ist eben nicht so ein brutaler Winterschlaf, wie jetzt das eben die Fledermäuse machen oder die Haselmaus. Also von daher, so ein bisschen machen wir, ja, also ich wollte gerade sagen, von daher wäre ich lieber ein Eichhörnchen, aber nee, ich glaube, ich bin ganz gern Peter, weil so ein bisschen mache ich das auch wie die Eichhörnchen und ihr übrigens auch, weil wir im Winter einen erhöhten Schlafbedarf haben. Von ungefähr, ich glaube, einer Stunde, ja, wie man aus der Schlafforschung weiß. Also diese berühmte Winter- oder Herbstmüdigkeit, das ist völlig normal. Und der Stoffwechsel passt sich offenbar auch drauf an. Ja, und deswegen setzt halt der Weihnachtsbraten so an oder überhaupt das Essen im Winter. Ne, das weiß man ja auch, dass man sich dann weniger bewegt. Das liegt eben nicht nur daran, draußen ist es kalt und deswegen gehen wir nicht raus, sondern wir haben keine Lust. Ja, und unser Körper steuert das dann eben. Keine Lust heißt ja, wir wollen das nicht. Und dass wir das nicht wollen, das ist evolutionär bedingt. Wir machen jetzt Pause, wir machen jetzt langsamer, wir schlafen mehr, wir bewegen uns nicht so viel. Das spart Energie. Und blöderweise hat die moderne Zivilisation trotzdem Nahrung in Hülle und Fülle. Und immer in schöner Reichweite von uns. Ne? Und das ist halt etwas, das hat es früher, ich gehe jetzt mal Jahrzehntausende zurück, nicht gegeben. Und deswegen sind wir eigentlich so konstruiert wie alle anderen Tiere auch in diesen Breitengraden, dass wir jetzt auf Kalorienreduzierung und extreme Sparsamkeit ausgelegt sind. Also gut, von daher sind wir so Club-Eichhörnchen, würde ich mal sagen. Es gibt Tiere, die machen das noch ein bisschen anders, wie unsere heimischen Hirsche zum Beispiel. Die reduzieren die Körpertemperatur in der äußeren Körperschale, also Muskulatur und so weiter, teilweise auf 16 Grad. Das, da wird es mir schon kalt, wenn ich dran denke. Ne? Aber die machen das halt zum Energiesparen, stehen dann rum und dösen rum. Der Magen verkleinert sich. Ja, das ist so als Winterstrategie. Ja, fühlt sich nicht gut an. Na, also wenn ich bin nach wie vor Team Eichhörnchen, muss ich sagen. Es ist ein bisschen mehr schlafen und dann zwischendurch mal was essen. Das wäre so das, wenn ich denn ein Tier wäre, wie ich am liebsten den Winter verbringen würde. Die allerkleinsten, wie oder auch nicht nur allerkleinsten, sondern andere Gruppen, also Insekten, aber auch Lurche, also Frösche, Salamander und so weiter, die machen eine Winterstarre. Winterstarre ist auch nicht gut, finde ich. Weil die können gar nicht mehr reagieren. Also die Winterschläfer, Fledermaus, Haselmaus, ne, Igel und so weiter, die können aufwachen, wenn es zu kalt wird. Also wenn die es aus irgendeinem Grund nicht mehr schaffen. Die Frösche und andere Lurche, aber auch Insekten, die machen, eine, wie gesagt, eine Winterstarre. Die können gar nicht mehr reagieren. Teilweise, da gibt es, glaube ich, aus den USA, im Norden habe ich eine Dokumentation gesehen von Fröschen, die wirklich einfrieren, also richtig durchfrieren, ne? Und dann beim Auftauen wieder aktiv werden. Also das hört sich nicht nett an. Häufig wird als Frostschutzmittel wird Zucker genommen, übrigens bei Pflanzen, aber auch bei Tieren. Halt irgendwelche Frostschutzmittel, also wie gesagt, das können Zucker sein. Das kann bei Insekten habe ich es mal gelesen, dass manche vorher nochmal ordentlich auf Toilette gehen, damit sie möglichst wenig Keime im Wasser haben, weil keimfreies Wasser erst bei unter 0 Grad gefrieren soll. Also so ist die Theorie, wie das bei diesen ganz kleinen Viechern funktioniert. Plus, dass eben in die Körperflüssigkeiten Frostschutzmittel eingelagert werden. Also die können auch erfrieren. Ne? Aber die Kunst ist halt eben nicht durchzufrieren, sich so zu verstecken, dass man möglichst wenig Frost abkriegt. Und wenn, dass man auch Temperaturen unter Null aushalten kann, ohne durchzufrieren. Da kommen wir nochmal auf das Thema zurück. Wenn es einen richtig ordentlichen Frost gibt, gibt es weniger Ungeziefer im nächsten Frühjahr. Nein, das hängt damit tatsächlich nicht zusammen. Denn wenn das so wäre, dann dürfte es ja in Lappland keine Mücken geben. Da friert es ja nur wirklich ordentlich und da gibt es sehr viele Mücken. Nee, Punkt ist, genau wie bei den Bäumen auch, dieses wechselnde Hin und Her. Frieren, warm, das sorgt gerade bei Temperaturen über Null und Regen, so verregnete Winter, sind ganz, ganz schlecht für Insekten, weil die dann häufig verpilzen. Also gerade der berühmte Borkenkäfer, der viel in der Forstwirtschaft viel gehasste, wir wissen ja jetzt alle, das ist ein kleiner Ökosystemingenieur, der hilft, diese Plantagen zu beseitigen und wieder natürliche Wälder zu bekommen. Aber diesen Borkenkäfer, dem machen vor allem milde Winter was aus. Dann verpilzen die, dann geht es denen nicht gut. Aber wenn es richtig kalt wird, das vertragen die logischerweise ohne Probleme. Sonst hätte diese arktische Art, die es ja eigentlich ist, ja gar nicht überlebt. Ja, also Team Eichhörnchen geht jetzt mal langsam wieder rein. Ja, ist, wenn man hier so rumsteht. Ich habe übrigens keine Handschuhe mitgenommen. Jetzt gerade drin noch überlegt, soll ich Handschuhe anziehen für diese Podcast-Folge? Hab gedacht, nee, komm, mache ich nicht. Also ich bin kein Handschuhträger. Ich bin Hände in die Hosentaschenträger. Das wärmt es am besten auf und wenn ich irgendwas greifen muss und habe dann dicke Handschuhe und das klappt alles nicht und so weiter, das mag ich nicht so gern. Also deswegen ziehe ich im Winter relativ selten Handschuhe an, außer zum Fahrradfahren. Ne? Dann fallen einem die Finger ab. Bei dem kalten Eifelwind hier, also da ziehe ich schon Handschuhe an, aber sonst, wenn ich im Winter rausgehe, eigentlich nicht, sondern wärme die immer mal wieder in den Hosentaschen auf. Gilt als unfein, würde ich im Wald übrigens, wenn ihr jetzt so querfeldein lauft, ihr habt das ja bei der, was war das, vorletzten Podcast-Folge oder so, nochmal gehört, dass ich mich natürlich prompt auf die Nase gelegt habe. Als ich unterwegs war, dann ist Hände in den Hosentaschen natürlich ganz schlecht. Also wenn ihr wirklich durchs Gelände lauft, was nicht völlig eben ist, Hände aus den Taschen, sonst könnt ihr euch gar nicht mehr schnell genug abfangen. Ne? Also das mache ich aber intuitiv, dass ich das dann nicht mache mit den Händen in den Taschen. Gut, ihr Lieben, ich gehe jetzt mal wieder rein, wärme mich ein bisschen auf. Danach fahre ich noch eine Runde Fahrrad. Ne, muss ja auch sein, um den Kalorienverbrauch doch nochmal ein bisschen anzukurbeln. Also insofern doch nicht ganz Team Eichhörnchen, weil ich halt auch gerne weiter esse, so wie im Sommer auch und eben nicht reduziere im Winter. Ja, deswegen mache ich dann auch noch ein schönes Radtürchen ins Café Blattwerk der Waldakademie, esse da meine obligatorische Waffel. War ich wirklich jede Woche. Ich glaube, ich habe erst eine einzige Woche ausgelassen. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Also muss ja auch weg gewesen sein, sonst ist ja nicht gemacht. Aber ja, das ist für mich so ein bisschen so, ja, wie so ein kleiner Urlaub. Und falls ihr mir schreiben mögt, das würde mich auch mal interessieren, wie sehen eure kleinen Urlaube im Alltag aus? Also für mich sind Waldspaziergänge, Radtouren ohne Zeitdruck logischerweise, das sind für mich kleine Urlaube. So, ich schließe das Türchen mal gerade ab hier. Ja, na. So, klappt. Ja, wie sehen eure kleinen Alltagsurlaube aus? Das würde mich mal interessieren. Ich finde es so schön, also ich genieße das auch wirklich. Das können 2-3 Stunden sein, das muss gar nicht viel sein, wo ich einfach die Landschaft genieße, die Sonne genieße. Ja, und dann auch mal irgendwo einkehre. Da muss ich immer denken, wirklich, weiß ich nicht, vielleicht gehöre ich doch schon zu den alten Leuten, weil ich früher immer gedacht habe, ja, immer dieses Einkehren da, ne? Aber ich finde es mittlerweile schön, ne? Also wenn man irgendwo wandert oder Rad fährt und genießt dann irgendwo einen Kaffee, eine Waffel, ein Stück Kuchen, was auch immer. Das rundet das für mich total ab. Also das genieße ich, das werde ich auch heute machen. Ja, und wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie eure kleinen Stundenurlaube sozusagen aussehen, in denen ihr auftankt. Damit verabschiede ich mich für heute. Wir haben dieses Jahr, jetzt muss ich mal gerade überlegen, also wir haben noch Folgen. Wir werden auch dann so Weihnachten, Neujahr mal 2 Wochen eine kleine Pause machen, wo das ganze Team na, ein bisschen was mit der Familie macht und Kraft tankt und so weiter. Aber soweit ist es noch nicht. Wir sind für dieses Jahr noch nicht fertig. Und ich sage einfach nur mal für heute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Tschüss.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.